Ja, schönen Dank, Benny und Nico, für die Lobpreiszeit und danke, Nico, für deine Einleitung. Ich finde es spannend, passt wie Faust auf Auge zu meinem Thema. Ich habe ganz ähnliche Gefühle und Gedanken gehabt, wie du sie gerade eben beschrieben hast. Obwohl ich eine Predigt vorbereite, die ganze Woche mehr oder weniger zu dem Thema Ruhe finden für deine Seele. Dieses Thema, dieser Vers, den ich euch gleich vorlesen möchte, der beschäftigt mich schon seit einigen Wochen, geht mir nicht aus dem Kopf und als es jetzt zu der Vorbereitung der Predigt ging, merkte ich, es verdichtet sich. Ich komme an diesem Vers nicht vorbei. Ihr kennt den alle, steht im 11. Kapitel des Matthäus-Evangeliums und gehört sicherlich zu den bekanntesten Worten Jesu. Da sagt Jesus: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Ich finde diesen Vers wunderschön und faszinierend und er spricht eine ganz tiefe Sehnsucht in mir an, ein ganz tief in mir liegendes Verlangen, das ist es, was ich mir wünsche. Ruhe für meine Seele. Und zwar Ruhe unabhängig von den äußeren Umständen, unabhängig davon, ob die Woche dicht ist, ob viel zu tun ist, ob ich eine herausfordernde Aufgabe vor mir habe. Innere Ruhe. Ruhe, wenn der Sturm tobt. Ruhe, wenn die Wellen schon ins Boot schlagen. Diese Ruhe, von der Jesus hier spricht, diese Ruhe, die Jesus hatte, die er uns vorgelebt hat, das ist es, was ich mir so sehr wünsche. Aber dieser Vers provoziert mich auch. Und diese Woche vielleicht mehr denn je. Denn wie oft habe ich das schon gelesen, wenn es denn hart auf hart kam, wenn ich in Unruhe war, wenn ich bedrängt war, in innerer oder äußerer Not, Angst hatte. Und ich lese diesen Vers und er funktioniert nicht. Ich lese es und lese es und lese es und es passiert nicht, dass ich, was ich mir erwarte davon, dieses Klick, so wie wenn ich eine Kopfschmerztablette nehme, weil ich Kopfschmerzen habe. Es funktioniert nicht. Und was ist es dann wert? Was sind diese Worte Jesu wert, wenn sie scheinbar nicht helfen, wenn man sie am nötigsten braucht? Aber ich bin nicht losgekommen von diesem Vers, nicht losgekommen von dieser Einladung Jesu, von seinem Versprechen, weil ich weiß und es ja auch an anderen Menschen sehe und beobachte, dass das möglich ist, dass es funktioniert. Es gibt Menschen, die uns das vorleben, nicht nur Jesus selbst. Und ich habe für mich lange nachgedacht, wo hängt mein Denkfehler? Warum tue ich mir so schwer? Warum ärgert mich dieser Vers oft mehr, als dass er mir hilft? Warum funktioniert er nicht so, wie ich denke, dass er funktionieren müsste? Und dann kam mir ein Vergleich. Claudia hat mir vor einigen, ja, Wochen von einer Arbeitskollegin erzählt, deren Vater an Diabetes Typ 2 erkrankt war. Und der Arzt hat ihm, wie man das so standardmäßig macht, eine Liste von Medikamenten aufgeschrieben, hat gesagt, ja, so ist das, das ist Ihr Alter, Sie sind in guter Gesellschaft, finden Sie sich damit ab, nehmen Sie Tabletten und dann können Sie weitermachen wie bisher. Seine Frau hatte allerdings gelesen, dass es in manchen Situationen durchaus möglich ist, diese Art von Diabetes mit Gewichtsreduktion, Sport und einer kompletten Umstellung der Ernährung wieder in den Griff zu bekommen. Das klappt nicht bei jedem Menschen, aber doch bei einigen. Und so hatte dieser Mann nun zwei Optionen zur Wahl. Er konnte entweder die Tabletten nehmen und alles andere in seinem Leben konnte bleiben, wie es ist. Die Tabletten würden ihn nie gesund machen. Sie würden nur die Symptome zudecken, die diese Krankheit verursacht. Oder er wählt den Weg, den seine Frau vorgeschlagen hat. Das würde aber erfordern, dass in seinem Leben grundlegend alles auf den Kopf gestellt wird. Er würde anders essen, anders trinken und er würde seine Freizeit anders gestalten. Nun, er hat sich für den zweiten Weg entschieden. Er hat über 20 Kilo abgenommen, ernährt sich nach einer strengen Diät, die seine Frau für ihn kocht. Er macht regelmäßig Sport und hat sich sogar einen Cross-Trainer vor den Fernseher gestellt. Mit dem Ergebnis, dass sich seine Zucker- und seine Blutdruckwerte vollkommen normalisiert haben. Sein Körper hat zurückgefunden in seine Balance. Jesus hat immer wieder Vergleiche aus dem normalen Alltagsleben verwendet, um uns geistliche Prinzipien und geistliche Wahrheiten zu erklären. Und für mich war das Beispiel dieses Mannes der Schlüssel zum Verständnis, wie Jesus meiner Unruhe begegnen möchte und wie er mir und meiner Seele Ruhe schenken will. Die Einladung Jesu ist nicht zu verwechseln mit einer Kopfschmerztablette. Das ist keine schnelle Lösung, kein Betäuben von Symptomen, sondern Jesus will das Problem meiner Unruhe an der Wurzel packen. Jesu Einladung ist also eine Einladung zu einem neuen Lebensstil. Einem Lebensstil, bei dem unsere Seele wirklich frei und gesund wird, bei dem sie aufatmen und heil werden kann. Ich erkenne drei Schritte in dieser Einladung, die uns zu diesem Leben hinführen wollen. Erstens, wir müssen kommen. Zweitens, wir müssen das Joch wählen. Und drittens, wir müssen von Jesus lernen. Beginnen wir mit dem ersten Schritt. Jesus lehrt uns ein, zu kommen. Zu ihm zu kommen. Und diese Einladung gilt allen Menschen. Niemand ist davon ausgeschlossen. Jeder, der kommen möchte, jeder, der müde ist, jeder, der beladen ist, jeder, der Ruhe für seine Seele sucht, darf kommen. Und für jeden Menschen, der dieser Einladung folgt, beginnt damit ein vollkommen neues Leben. Die Bibel spart an dieser Stelle nicht mit Superlativen. Sie nennt das Leben, das in diesem Augenblick beginnt, ewiges Leben. Sie spricht von Neugeburt. Ja, sie spricht sogar von einem Übergang vom Tod ins Leben. Jeder Mensch, der Ruhe finden will für seine Seele, der muss zu Jesus kommen. Es gibt keine Alternative. Jesus ist da klar und unmissverständlich. Doch das zu Jesus kommen ist nur der Anfang. Es ist aber dann auch der Dreh- und Angelpunkt dieses neuen Lebens. Das Leben, zu dem Jesus uns einlädt, ist ein Leben, das davon gekennzeichnet ist, dass es davon geprägt sein soll, dass wir zu ihm kommen. Zu Jesus kommen muss zur festen und regelmäßigen Gewohnheit unseres Lebens werden. Jesus bezeichnet sich an anderer Stelle als das Brot des Lebens. Und Brot ist das, was wir jeden Tag zu uns nehmen. Und zur damaligen Zeit nicht nur einmal. Brot am Morgen, Brot am Mittag, Brot am Abend. Brot steht sinnbildlich für Nahrung und für all das, was Gott uns durch die Nahrung uns und unserem Körper schenkt. Wir denken ja oft nur an die ja in unserer Zeit nicht so sehr geliebten Kalorien, die wir aber auch unbedingt brauchen, um arbeiten und leben zu können. Aber neben Kalorien steckt in der Nahrung ja noch viel mehr. Da steckt Eiweiß, um unsere Muskeln zu bauen, Vitamine, Enzyme, unseren Stoffwechsel zu steuern, Mineralien, um unseren Säurehaushalt zu managen. All das nehmen wir unbewusst auf, wenn wir essen. Aber wir müssen essen. Wenn wir stark werden wollen, wenn wir kräftig sein wollen, müssen wir essen. Regelmäßig. Und dasselbe gilt für unser Kommen zu Jesus. Wenn wir zu Jesus kommen und Zeit mit ihm verbringen, indem wir beten, indem wir sein Wort lesen, ihn loben, ihn anbeten, dann fließt unserem neuen Leben genauso wie bei der tatsächlichen Nahrung eine Fülle von guten und wichtigen Elementen zu. Es ist uns gar nicht bewusst, was Jesus alles Gutes an uns tut, wenn wir in seiner Gegenwart verweilen. Und es ist viel mehr, als ich jetzt in Worten ausdrücken kann. Und trotzdem will ich es einfach mal probieren, einfach mal einige Highlights oder einige Stichpunkte aufleuchten lassen vor unserem inneren Auge. Je öfter wir zu Jesus kommen, desto besser lernen wir ihn kennen. Wir erkennen immer mehr, dass er wirklich gut ist und dass er nur Gutes mit uns im Sinn hat. Wir erkennen immer mehr, dass er uns wirklich liebt. Und lieben, dass Jesus uns liebt, das bedeutet, dass er uns anschaut, so wie wir wirklich sind, ganz genau. Auch die Dinge in uns und an uns, von denen wir genau wissen, dass sie noch nicht so sind, wie sie sein sollten. Und dann Ja zu dir sagt. Ja zu mir sagt. Ja, ich will dich. Ich will mit dir zusammen sein. Ich will mit dir Zeit verbringen. Jetzt, so wie du bist. Ich will mit dir durchs Leben gehen. Ja, ich will ohne dich nicht die Ewigkeit verbringen. Je öfter wir zu Jesus kommen, desto besser lernen wir ihn als den kennen, dem alle Gewalt gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Wir lernen ihm zu vertrauen, dass er seine Macht und seine Kraft richtig einsetzt. Wir lernen ihm zu vertrauen, auch dann, wenn er seine Macht nicht einsetzt, obwohl wir es uns so sehr wünschen und obwohl es aus unserer Sicht so sehr geboten erscheint. Je öfter wir zu Jesus kommen, desto besser lernen wir ihn als unseren Herrn und König kennen. Wir merken, dass es uns gut tut, ihm zu gehorchen und unseren Willen dem Seinen unterzuordnen. Wir ehren ihn gern, weil wir mehr und mehr überwältigt sind von der Schönheit und der Güte seines Charakters. Je öfter wir zu Jesus kommen, desto mehr lernen wir ihm zu vertrauen, auch in Dunkelheit, auch in Leid, auch in Schmerz. Wir lernen, dass er uns nicht versprochen hat, uns vor Leid und Schmerz zu bewahren, aber dass er uns zugesagt hat, immer bei uns zu sein, auch und gerade dann, wenn wir leiden und Schmerzen haben. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen. Das ist der erste Schritt, den wir gehen müssen, wenn wir wollen, dass unsere Seele Ruhe findet. Es geht, wie gesagt, darum, einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Und dieser Lebensstil lebt vom Kommen zu Jesus. Wir müssen es zu einer festen Gewohnheit unseres Tages machen, zu Jesus zu kommen, Zeit mit ihm zu verbringen, mit ihm zu reden, auf ihn zu hören, aber auch einfach nur in seiner Nähe zu sein. Und all das nennt die Bibel Beten. Ich weiß nicht, wie viel Zeit du dem Gebet in deinem Tag einräumst, wie viel Zeit Gebet in deiner Woche ausmacht. Aber ich für mich habe gemerkt, dass da noch eine Menge Luft nach oben ist. Nicht im Sinne, dass es eine Leistung zu vollbringen gilt. Nicht, dass ich Gott in irgendeiner Weise gefallen muss, sondern ich brauche das. Ich muss mich davon nähren. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. So lautet das Motto des Gebetshauses in Augsburg. Vielleicht sagst du jetzt, ja, ich würde ja auch gerne mehr beten, mehr Zeit mit Jesus verbringen, aber ich weiß einfach nicht richtig, wie ich das machen soll. Ich kann mich nicht konzentrieren, wenigstens nicht länger als 10 oder 15 Minuten, dann bin ich abgelenkt, schon nach kurzer Zeit in meinen eigenen Gedanken gefangen. Ich komme da einfach nicht weiter. Ich habe gute Nachrichten für dich. Erstens, das geht jedem Menschen so. Jedenfalls habe ich noch keinen kennengelernt, dem es anders ging. Wir sind mit unseren Gedanken schnell woanders. Insbesondere, wenn wir mit jemandem reden, den wir nicht sehen, den wir nicht hören, den wir nicht anfassen können. Das ist normal. Zweitens, man kann aber lernen, an der Stelle besser zu werden. Man kann beten lernen. Ich habe dieses Jahr ein wirklich tolles Buch gelesen. Toll auch, weil es dünn ist, hat nur ein bisschen mehr als 100 Seiten und es heißt einfach Gebet. Johannes Hartl schreibt dort in 12 kleinen Kapiteln eine ganz praktische oder 12 verschiedene praktische Anleitungen, wie ich meine Zeit mit Gott, meine Zeit im Gebet gestalten kann. Und er fängt ganz einfach und ganz kurz an, das hat mir sehr gut gefallen, weil das konnte ich gut leisten. Und die Erfahrungen, die ich da gemacht habe, die haben automatisch Lust auf mehr gemacht. Und ich kann wirklich sagen, ich habe, nachdem ich dieses Buch gelesen und durchprobiert, durchgeübt habe, eine neue Freude am Beten gewonnen. Beten ist tatsächlich zu etwas geworden, worauf ich mich freuen kann, wo ich Lust zu habe. Und nicht mehr etwas, was ich auch noch irgendwie erledigen muss oder was ja auch noch irgendwie getan werden sollte. Einfach Gebet, meine wärmste Empfehlung. Kommen wir zum zweiten Schritt. Wähle dein Joch. Der Begriff Joch kommt in den wenigen Sätzen Jesu gleich zweimal vor. Erst sagt Jesus, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Und am Ende noch einmal, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das Joch war zur damaligen Zeit ein Wort aus der Alltagssprache der Menschen. Jeder wusste, was ein Joch ist. Und jeder hatte sofort Bilder vor Augen. Ein Joch ist eine Konstruktion gewesen, die man Tieren anlegte, damit diese einen Pflug, einen Karren oder sonst irgendeine Last bewegen und ziehen konnten. Also für ein Lasttier, ein Esel, ein Pferd oder ein Ochsen, war ein Joch Alltag, ganz normal. Ein Joch war nichts Schlechtes. Nur wenn das Joch mit einer Last verbunden wurde, die wiederum für das Tier zu schwer war, dann begann nach einer Weile das Joch zu schmerzen, dann ist das Fell weggegangen, dann wurde die Haut wund, irgendwann blutig und wenn nicht spätestens dann jemand das Joch gelockert und abgenommen hat, dann würde dieses Joch das Tier zugrunde richten. Jesus spricht hier also davon, dass wir alle Lasten tragen. Wer jedoch heute weiß, dass er für längere Zeit eine Last zu tragen hat, würde wohl kaum noch auf die Idee kommen, sich einen Karren zu kaufen und den hinter sich herzuziehen. Obwohl das in anderen Kulturen durchaus noch Praxis ist. Nein, wir würden uns wohl eher für einen Rucksack entscheiden. Ich möchte daher das Bild einfach mal übersetzen. Wir alle tragen im Leben einen Rucksack. Und in diesen Rucksack packen wir und packen andere Lasten. Lasten, die wir dann tragen. Das ganze Leben durch. Was sind das für Lasten? Die möglichen Antworten sind so vielfältig. Ich will einfach nur mal ein paar vor unsere Augen führen. Es können zum Beispiel Wünsche und Erwartungen sein. Wünsche, die wir für unser Leben haben, Dinge, die wir uns für unser Leben unbedingt wünschen oder die wir unbedingt haben wollen. Es können auch Erwartungen sein, Erwartungen, die wir selbst oder die andere an uns stellen. All das packen wir in unseren Rucksack. Je älter wir werden, desto mehr Verantwortung übernehmen wir in unserem Beruf, in der Familie, in der Gemeinde. Und mit der Verantwortung kommen Lasten. Und all diese Lasten packen wir in unseren Rucksack. Hinzu kommen Sorgen, Ängste, Sorgen vor der Zukunft, Sorgen um die Kinder, Sorgen um den Arbeitsplatz, Sorgen um die Zukunft, die eigene, die der Kinder, die der Gemeinde. Eine andere Last ist die Sorge um unser Ansehen, unsere Reputation. Wir wollen eigentlich, dass andere gut über uns denken. Wir wollen, dass andere uns mögen. Wir wollen irgendwo dazugehören. Keiner hat es gern, wenn er beim Wählen der Fußballmannschaft als Letzter übrig bleibt. Oder keiner kommt so wahnsinnig gut damit klar, wenn er merkt, die Kollegen verabreden sich privat, aber mich fragt keiner. Also bemühen wir uns, unser Ansehen nach außen aufzupolieren. Wir versuchen, in den inneren Kreis zu kommen, wo auch immer wir sind. Wir wollen dazugehören. Aber das ist anstrengend. Das ist eine Last. Wer im Zentrum, im inneren Kreis einer Gruppe heute sein will, der muss eine Menge Arbeit auf Facebook oder Instagram oder WhatsApp bearbeiten, um dazugehören zu können, um dabei zu sein, um auf dem Laufenden zu sein. Und wir könnten diese Aufzählung noch lange fortsetzen. All die Lasten, die Fremden und die selbst auferlegten, tragen wir mit unserem Rucksack Tag ein, Tag aus durch unser Leben. Das bleibt auf Dauer nicht ohne Auswirkungen auf unsere Seele. Erst wird sie müde, dann wund, und wenn man ihr dann nicht das Joch abnimmt, wird sie am Ende krank. Und Jesus spricht hier genau zu solchen Menschen. Menschen, die gemerkt haben, dass sie den Rucksack, den sie auf ihrem Rücken haben, eigentlich nicht mehr tragen können. Dass ihre Seele leidet. Dass die Last zu schwer geworden ist. Und er lädt er lädt diese Menschen ein, ihren Rucksack gegen seinen Rucksack einzutauschen. Und er sagt, dass sein Rucksack klein und bequem zu tragen sei. Wirklich? Kann das sein? Wie soll man mit so wenig Gepäck im Leben bestehen können? Und was ist mit meinem Rucksack? Ich trage all diese Lasten ja nicht zum Spaß herum. Ich kann den ja nicht einfach irgendwie stehen lassen. Wer kümmert sich denn um all die Dinge, die da drin sind? Für viele von uns wird das fantastisch klingen, was Jesus hier uns anbietet. Irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Mancher denkt vielleicht sogar, es ist verrückt, es ist absurd. Ich glaube aber, wir können uns einigen, dass es wirklich schwer ist, sich vorzustellen, wie solch ein Leben praktisch gehen soll. Es ist nicht Mainstream. Das ist nicht das, was der Standard Mensch und auch nicht der Standard Christ uns vorlebt. Und doch ist das Angebot Jesu absolut ernst gemeint. Er will uns unsere Last abnehmen und bietet uns anstelle dessen seinen kleinen Rucksack an. Klein, leicht und bequem zu tragen. Das ist jetzt der zweite Schritt, den wir gehen müssen. Wenn wir wollen, dass unsere Seele Ruhe findet, müssen wir diesen zweiten Schritt schaffen. Zu Jesus kommen war der erste und unseren Rucksack abzulegen und den seinen zu wählen ist der zweite. Aber für diesen zweiten Schritt brauchen wir Vertrauen. Vertrauen, das hoffentlich wächst oder gewachsen ist, indem wir immer und immer wieder zu Jesus gekommen sind und weiter zu Jesus kommen. Je besser wir ihn kennenlernen, desto mehr können wir ihm vertrauen, dass er sich wirklich um alles kümmert. Um alles, was in unserem alten Rucksack drin ist. Aber auch vertrauen, dass es wirklich möglich ist, mit einem so kleinen Rucksack es zu wagen, das Leben zu leben. Es ist wirklich möglich, mit einem kleinen Rucksack durch das Leben zu gehen. Jesus hat es uns vorgemacht. Und er lädt uns ein, es von ihm zu lernen. Und damit sind wir schon beim dritten und letzten Schritt angelangt. Von Jesus lernen. Gehen wir in Gedanken nochmal einige Schritte zurück und schauen uns diesen alten Rucksack an. Warum war der so vollgepackt? Und warum ist der so schwer? Er ist so schwer, weil wir a. die Ziele und Erwartungen für unser Leben selbst definiert haben. Und b. weil wir denken, dass wir für die Erreichung dieser Ziele selbst verantwortlich sind. Oder etwas bildhaft ausgedrückt, wir bestimmen selbst das Ziel für unsere Wanderung und müssen in unserem Rucksack alles hineinpacken, was wir unterwegs brauchen werden. Ausrüstung, Proviant, Navigation, Unterhaltung und was sonst noch so nötig wäre. Aber Jesus hat nicht so gelebt. Und das ist der entscheidende Unterschied. Jesus hat den Weg und das Ziel seines Lebens nicht selbst bestimmt, sondern von seinem Vater im Himmel entgegengenommen. So sagt er zum Beispiel in Johannes 6, Vers 38, denn ich bin gekommen, nicht dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus kam nicht auf diese Welt, um sich selbst zu verwirklichen, sondern er kam, um den Willen seines Vaters im Himmel zu tun. Wir hingegen sind in diese Welt hineingekommen und sind der Lüge auf den Leim gegangen, dass wir das Beste für unser Leben rausholen, wenn wir uns selbst verwirklichen. Und wenn Jesus uns einlädt, von ihm zu lernen, dann müssen wir diese Lektion gut studieren. Wenn ich zu Jesus komme, meinen Rucksack gegen seinen kleinen Rucksack tausche, dann muss ich auch bereit sein, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Ich darf eben nicht mehr selber über die Ziele meines Lebens entscheiden wollen, sondern das vertrauensvoll in seine Hände legen. Denn nur wenn ich auf seinem Weg und dem von ihm definierten Ziel unterwegs bin, darf ich auch mit seiner himmlischen und übernatürlichen Versorgung rechnen. Das war das Geheimnis Jesu. Er konnte mit so kleinem Gepäck durchs Leben gehen, weil er sich immer und überall sicher sein konnte, dass sein Vater im Himmel ihn versorgen würde. Jesus hat sich entschieden, in völliger Abhängigkeit von seinem Vater zu leben. Der Vater zeigte ihm, wohin er gehen, was er sagen und was er tun sollte. Der Vater versorgte ihn aber auch mit allem, was zum Leben notwendig war. Und so hatte Jesus nie Mangel. Er hatte immer genug. Genug für sich, aber auch genug für seine Jünger. Er lebte seinen Jüngern ganz praktisch vor, dass es möglich ist, mit kleinem Gepäck durchs Leben zu gehen. Und dann schickt er sie los, um es selbst auszuprobieren. So lesen wir in Lukas 9, Vers 3, und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, weder Stab, noch Tasche, noch Brot, noch Geld, noch soll jemand zwei Unterkleider haben. Wow. Das ist wirklich leichtes Gepäck. Dafür brauchst du keinen großen Rucksack. Und Jesus lädt uns ein. Lernet von mir. schaut es mir ab. Ein Leben im Vertrauen auf Gott, den Vater, ist wirklich möglich. Es ist keine Illusion und keine Utopie. Wir merken aber, dass für diesen dritten Schritt viel Vertrauen zu Jesus und Vertrauen in den Vater im Himmel nötig ist. Es ist aber auch nötig, die Fähigkeit entwickelt zu haben, hinzuhören, auf die Stimme Jesu zu hören und zu erkennen, wo soll ich denn hingehen? Was ist denn jetzt dran zu tun? Weil nur wenn ich in seinen Wegen unterwegs bin, kann ich auch mit seiner Versorgung rechnen. Es braucht Vertrauen. Es braucht Vertrauen, dass Gott uns nicht im Stich lässt, sondern immer fest zu dem steht, was er uns zugesagt hat. Aber neben dem Vertrauen braucht es auch Demut. Ich werde die Kontrolle über mein Leben nur dann freiwillig in die Hände Jesu legen, wenn ich die Gewissheit habe, dass er es besser mit mir meint und besser mit mir macht als ich selbst. Das erfordert Demut. Ich muss mich klein machen. Jesus hat das vorgelebt. Er war demütig, indem er sich in allem dem Willen seines Vaters unterordnete. Und wieso konnte er das tun? Weil er sich der Liebe seines Vaters absolut gewiss und sicher war. Und er lädt uns ein, es von ihm zu lernen. Lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Demütig habe ich gerade erklärt, aber was meint er mit sanftmütig? Dazu habe ich diese Woche ein, ich finde, faszinierendes Zitat gehört von Georg Müller, diesem Mann, der in Bristol Tausende von Waisenkinder versorgte und sich dabei ausnahmslos auf die Versorgung Gottes verlassen hat. Er hat gesagt, ein sicheres Zeichen von Sanftmut ist die absolute Ruhe, mit welcher wir den Hindernissen begegnen, die uns in den Weg gelegt werden. Wenn unser Wunsch allein darin besteht, den Willen Gottes zu erfüllen, werden Hindernisse keine Besorgnis in uns auslösen, sondern nur eine Vorfreude darüber, wie der heilige Gott diese Gelegenheiten aufgreifen und wie er einschreiten wird. Wenn wir wirklich der Säule Gottes folgen, dann wird uns das Rote Meer keine Angst bereiten. Denn es dient nur dazu, die Kraft dessen zu offenbaren, der die Wasser aufstehen lässt zu einer Wand, während wir auf trockenem Boden dazwischen hindurchschreiten. Dieser Mann ist in die Schule Jesu gegangen. Und was wir hier hören, ist das Ergebnis von tausend und abertausendfachem Kommen zu Jesus. Aber ich finde, man merkt auch, wie die Seele dieses Mannes zur Ruhe gekommen ist, wie sie in Gott zur Ruhe gekommen ist. Ich finde das so attraktiv, ein Leben zu führen wie dieser Mann. Und man könnte noch viele andere Beispiele finden von Männern und Frauen aus dem Reich Gottes. Männer und Frauen, die gelernt haben von Jesus, die gekommen sind und die das Kommen zu einer regelmäßigen, zu einem festen Bestandteil ihres Lebens gemacht haben. Die es gelernt haben, ihren alten, schweren Rucksack immer wieder zu seinen Füßen abzustellen und mit dem leichten Gepäck weiterzugehen. Und die es gelernt haben, demütig zu sein, ihre Ziele von Gott bestimmen ließen und vertraut haben, dass Gott auch für die Versorgung sorgen wird. Lasst uns zu Jesus kommen und lerne, mit leichtem Gepäck durch das Leben zu gehen. Gott ist treu und wer ihm vertraut, dem beweist er es. Ich möchte schließen mit einem kleinen Bonus von Georg Müller. Er hat am Ende dieses Zitates noch gesagt: Ich hatte immer eine heimliche Genugtuung, in den größten Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg stellten. Eine heimliche Genugtuung in den größten Schwierigkeiten, die sich mir in den Weg stellten. Das ist ein Ziel, das ist weit weg, aber ich finde es einfach attraktiv, dorthin zu kommen. Das ist mein Wunsch für mich, aber auch für uns alle. Amen.